Zu Gedankis, Folge 469. Dieser Podcast ist für alle, die mit Typ 1 Diabetes leben und handeln, statt jammern wollen. Ich bin Sascha, selbst Typ 1 Diabetiker und überzeugt, Selbstmitleid bringt dich nicht weiter. Denn am Ende steht zwischen dir und deinem Diabetes nur eins, die Bullshit-Story, die du dir jeden Tag erzählst. Lass uns diese Geschichte umschreiben, gemeinsam. Hallihallöchen, da draußen meine Zuckerfliegenden Nicht-Skispringer. Boah, das ist so schlecht. Meine heutige Leitung, aber ihr werdet gleich kapieren, warum es auch so schlecht war jetzt gerade. Aber ist egal, mir fällt wie immer nichts ein. Meine heutige Leitung geht nach Slowenien. Ja. Um diese Tageszeit ist man halt einfach in Slowenien. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber mein Gast ist halt jetzt mal in Slowenien und demnächst ist es schon wieder woanders. Irgendwie habe ich immer die coolsten Gäste. Ja, jedenfalls kam der Kontakt mal zustande, dass er mich angeschrieben hat und irgendwie haut er da irgendwas raus. Hier Trainer, Skispringen, dies und das und jenes und hier mit dem Bike irgendein kranke Sachen, Diabetiker, ich sage, krank, Diabetiker, Skispringen. Okay, der Typ muss unbedingt meinen Podcast, der kann Sachen erzählen. Und jetzt habe ich auch vorhin noch ein paar Bilder bekommen, brauche ich ja immer ein bisschen so Futter. Und ich sage, alter Schwede, ich habe einfach über die coolsten Gäste. Deswegen freue ich mich tierisch, ein bisschen mit ihm zu schnacken, mit dem lieben Carlo. Hallöchen, Carlo!
Ja, hallo, Sascha. Danke für mich einladen zu wollen.
Zu wollen, zu dürfen. Ich gezwungen dich. Ja, dein erster Podcast, ne?
Ja, richtig. Erster Podcast.
Bisschen nervös?
Ja, ein bisschen schon. Also,
ja, gut. Ja, nervös. Ja, wir sehen das. Ist wie quatschen an der Bar. Am liebsten wäre es mir irgendwo in Sansibar, aber ist es halt nicht so der Fall. So. Jetzt machen wir mal, du hast, glaube ich, ein Popo voll zu erzählen, wenn ich frage, so was treibst du so? Versuch uns mal ein bisschen kurz abzuholen. Was machst du denn alles? Und natürlich bist du einer der Guten, der Typ 1 Diabetiker, ne? Willkommen in dieser Welt. Aber hol uns mal ein bisschen ganz kurz ab, mal so richtig ein Quickie. Wer ist denn der Carlo?
Der Carlo ist jemand, der aus Thüringen geboren wurde. Ich bin mittlerweile 38, habe meine Diabetes 1-Diagnose vor circa 2 Jahren erhalten und war selbst Leistungssportler als nordisch Kombinierer, wo man so Schanzen runterspringt und mit den Skilanglauf-Ski dann probiert, Leute einzuholen. Habe später Sport studiert und bin dann für 15 Jahre in Oslo gelandet als Trainer für Junioren- und Nationalkader-Athleten. Und jetzt seit circa knapp ein Jahr bin ich in der Schweiz mit dem Skisprung-Nationalteam unterwegs als Coach.
Krass. So, ich habe dir vorhin versprochen, wo du gesagt hast, Oslo, sag, kannst du die Sprache? Ja, kann ich. Tust du mir einen Gefallen? Irgendwas weiß ich nicht. Also, hallo, liebe Zuckerjunkie-Podcast-Hörer oder irgendwas in der Art. Kannst du mir irgendwas sagen?
Ja, der kann ja Jöre Veljane. So, hallo til alle Zucker-Junkie eller Sört-Greier-Junkies der ute. Hoffe, der war ein veldig fin Quell.
So, und das Ganze hat er jetzt rückwärts gesprochen und vorwärts gesprochen hast du was gesagt?
Nein, es ist so wie, was du eigentlich gerade mir selbst ein bisschen vorgegeben hast. Hallo, liebe alle Diabetik-1-Zucker-Freunde. Da draußen. Ich hoffe, ihr genießt den Abend oder den Tag mit uns jetzt.
Das ist so geil. Ey, das klingt wirklich so rückwärts gesprochen.
Oder ja, ein paar Freunde von mir sagen manchmal, ich soll aufhören, meine Fantasiesprache, das halbe Klingonisch da zu reden.
Ja, genau, Klingonisch ist auch geil, ja. Ah, nicht schlecht. Also, es gibt ja noch so Generation X, wo man so satanische Botschaften früher irgendwie gesagt hat, die sind auf den Schallplatten, wenn du so langsam rückwärts drehst. Ja, und so klingt das jetzt gerade wie so irgendwie so eine böse Messe, die irgendjemand gehalten hat. Also, es ist lustig, aber klingt unglaublich schwer zu lernen.
Ja, sagen viele, aber für Deutsche war es doch eine relativ einfache Sprache zu lernen. Also man hat die Basics drin, dann versteht man schnell viel. Es gibt viele Gemeinschaften oder Einigkeiten mit Deutsch und Englisch. Hä? Und für mich war einfach damals so der Der, ja, aussprachentechnisch vielleicht nicht ganz so easy rauszuhören, aber für mich war es einfach sehr, sehr glücklich, damals mit kleinen Kindern in Schulen und Kindergärten zu arbeiten am Anfang. Und da habe ich die Sprache dann doch relativ schnell innerhalb von 2, 2,5 Monaten relativ fließend drauf gehabt, würde ich sagen.
Bitte was? Ey, sag
Ja.
mal, wie viele Wörter hatten? Haben die 100 Wörter nur oder was? Und die kombiniert man lustig. Das ist ja
Ja.
irre, Carlo.
Ja, es ist wirklich, also Asche auf mein Haupt, das ist wirklich nicht die allerschwerste Sprache zu lernen. Aber es ist so, wie gesagt, mit kleinen Kindern, die sind unverzeihlich, mit denen kannst du es super lernen. Da gibt's keine Entschuldigung, da ist Hände, Füße und ein paar Wörter zusammenreimen. Und wenn man das 5-mal den gleichen Fehler gemacht hat und korrigiert wird von so einem 7-Jährigen, der dich komisch anschaut, dann beim 5. Mal merkst du es dir.
Ist es abgefahren, weißt du, und ich habe, also wo du sagst, ja, irgendwie ein bisschen Ähnlichkeiten Deutsch und Englisch, ich habe nur Knoten in der Zunge und im Gehirn verstanden, aber mehr auch nicht. Krass, Respekt!
Ja, danke,
Edel!
danke.
Also
Na,
okay,
das passt schon.
jetzt müsste ich noch einfach noch mehr, also was heißt noch mehr Zeit? Ich habe eh schon keine, aber
Naja.
ich finde Sprachen ziemlich cool. Also wirklich ziemlich cool. Und lustigerweise bin ich immer so eine, dort wo ich esse, würde ich gerne auch die Sprache sprechen. Also ich habe mal ein bisschen angefangen mit Japanisch, weil ich halt
Ja,
einfach
das habe
Sushi
ich auch
mag.
probiert.
Ja, das finde ich dann Ocha-Misu. Nee, Ocha-Misu. Ocha ist Tee.
Ja.
Ocha-To. Misu. Ist Tee, also Tee und nee und Wasser, Tee und Wasser, genau. Kudasai ist bitte, ja.
Ja, genau.
Ich finde es cool, Sprachen zu lernen. Es ist nur immer die Zeit ein bisschen. Und wenn du das jetzt gerade, ich bin total beeindruckt, echt. Es ist cool. Oh, ich habe die geilsten Gäste, ohne Witz. Oh, love it. Schön.
Danke, danke.
So, genug geschwärmt von dieser unglaublich für mich kompliziert hörenden anhörenden Sprache. Ist das richtig? Ach, macht euch einen Satz draus. Ihr wisst ja, wie es bei mir läuft. So, jetzt erzähl mal, bevor du jetzt ein Diabetiker wurdest, wie kommt man überhaupt, ich wollte es schon immer mal fragen, auf die Idee von so einer Schanze überhaupt runterzuspringen? Ich meine, ich kenne ja hier bei uns um die Ecke ist Hinterzarten. Ich frage mich immer, was reitet euch? Auf so eine Schanze da hochzukrabbeln und um zu sagen, ha, lustig, ich hüpfe da jetzt mit meinen Skien runter und flieg mal.
Ja, ich bin in einem kleinen Dorf, wirklich mitten im Wald in Thüringen aufgewachsen. Mein Vater war Trainer selbst dafür und ich bin ein bisschen reingeboren worden, um ehrlich zu sein. Und bei uns auf dem Dorf war das vielleicht eine der zwei Sachen, die du aktiv machen konntest, war Skispringen oder Fußball spielen. Und
Ah, okay,
ja,
ist.
man startet ja auch wirklich sehr klein. Es sind wirklich kleine Minischanzen am Anfang und dann ist das ein bisschen wie Fahrradfahren. Am Anfang hast du Stützräder dran und irgendwann möchtest du nicht mehr dran haben, irgendwann möchtest du schneller runterfahren und so wächst man da rein und ja, man entwickelt sich da einfach auf die größere Schanzen mehr und mehr und es wird, so komisch es sich anhört, manchmal zur einfachsten und gewöhnlichsten Sache, die man macht.
Krass, das klingt schon wieder wie so ein Film. Weißt du, irgendwo am Popo der Welt oder zumindest sieht man da schon sehr gut, siehst du ein kleines gallisches Dorf, in dem man einfach nur aufwächst mit Fußball oder dann siehst du so aus der Ecke, yay, Flatsch. Ja, es war ein Skispringer. Ja, und so kann ich es mir vorstellen. Weißt du, Kiddies, die einfach so irgendwie in den Matsch reinspringen, weil sie sagen, geil, Skispringen. Also
Ja.
cool, aber finde ich jetzt irgendwie auch wieder, hat was Idyllisches. Okay.
Ist
Schick.
wirklich auch ein sehr lokaler Sport, glaube ich, und es ist auch ein kleiner Sport. Also es ist kleine Dörfer in den Regionen, wo Schnee liegt oder mal lag,
Aber das
wo
wird doch mal
sowas
so
angeboten wird.
gehypt, Carlo, oder? Wurde das nicht mal so gehypt, Skispringen? Also ich kenne es, gut, vielleicht liegt es auch hier bei uns in der Region, weil Hinterzarten und so ein Zeug, da flippen dann die immer alle irgendwo aus, wo früher Skispringen waren. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch praktiziert wird in
Ja,
Hinterzarten, weißt du das?
ich bin in Hinterzarten im September. Können wir uns Hinterzarten zum Skispringen treffen? Da haben wir
Im
Wettkampf
Se
in Hinterzarten sogar.
Warte mal, im September, da ist Schnee.
Na, kein Schnee. Wir können das auch im Sommer machen. Da hast du so eine grüne Plastematte, die du bewässerst und dann rutscht das ganz gut.
Ach, abgefahren, guck mal. Ey, ich
Ja.
liebe das, mein Podcast. Bin immer der Dümmste hier Und dann kommst du mal und lässt so einen Spruch raus. Wusste ich jetzt nicht.
Ja,
Also klar, ich
bist du auch nicht
beschäftige mich auch
alleine.
nicht damit. Ja, gut, dann bin ich
Gibt's ja viele, die immer fragen, aber wie macht ihr das im Sommer eigentlich? Macht ihr gerade Urlaub oder was? Ich so, nee, Urlaub wäre schön, nicht immer, aber bald zum Glück, ja.
okay, sehr cool. So, dann hast du irgendwann deine Diagnose, ja, muss ich das schon sagen, ja, relativ frisch, ja,
Ja.
bekommen. Warst du da irgendwo gerade so richtig aktiv am Sporteln? Ich meine, du klingst ja so, dass du gefühlt, also was ihr nicht gelesen habt, das könnt ihr auch übrigens auf dem Blog lesen, der hat mir echt ein Hardcore-Intro über sich selber geschickt, wo ich sage, Halleluja, die Waldfee, da wird es mir schon schwindlig. Aber warst du da mittendrin am Rumsporteln oder Expedition, was weiß ich?
Nein, zu dem Zeitpunkt gar nicht.
Oh,
Das war
glücklich.
Anfang Januar, hatte ich die Diagnose. Da waren wir mitten in der Saison. Also ich war viel am Reisen, ja. Wie du es schon erwähnt hast, ich war sehr viel davor auch schon aktiv mit Radfahren, Laufen, Marathon, Skitouren gehen und solche Geschichten. Bin auch 2 Monate vor der Diagnose noch meinen schnellsten Marathon bis jetzt gelaufen mit 2 Stunden 45 Minuten.
Bitte was?
Und ja,
Zwei
zwei
Stunden
Stunden 45.
45?
Ja,
Alter,
das
alter Schwede.
ist für viele, glaube ich, eine Traumzeit. Bin
Ich
ich
krieg echt
auch ein Stück weit
Hunger.
stolz drauf, muss ich
Ja,
ehrlich
ich
sagen.
bitte darum, Carlo. Hallo,
Ist schon.
2,45. Ich wollte schon gerade fragen, war das sicher ein Marathon oder ein Halbmarathon?
Naja, es war
Ey.
in Frankfurt, war ein offizielles Ding,
Boah,
ohne
krass.
Zweifel. Und ja,
Respekt,
das war
Respekt.
Ende Oktober der Marathon und dann. Ja, nach so einem Marathon macht man immer ein bisschen so Recovery und Saison geht los und da habe ich jetzt nicht viel Aktivität gehabt, war zu Weihnachten daheim aus Oslo bei meinen Eltern zu besuchen. Wir machen dann immer mit Freunden so ein 23. Dezember vorweihnachtlicher Umtrunk, sage ich mal. Und nach diesen Weihnachtstagen bin ich halt wieder nach Oslo geflogen und habe so am Bahnhof nur gemerkt eigentlich, okay, meine Augen sind ein bisschen schlecht, mir geht's, ich bin andauernd durstig, so diese typischen Symptome. Wusste zu dem Zeitpunkt gar nichts damit anzufangen, das wurde mir dann wirklich irgendwann sehr komisch und sehr krasse Kopfschmerzen auch bekommen und ich wurde auch sehr dünn und hatte überhaupt gar kein Wasser mehr oder kein Wassergewebe im Gewebe mehr und habe dann halt meinen Arzt angerufen, bin zum Arzt und der hat mir einen Finger gestochen, hat gesagt, ja, lieber Mann, Sie haben Diabetes 1, habe ich gesagt, oder Diabetes. Da saß ich so da, also, na, nee, nee, das habe ich nicht. Ich meine, ich bin gerade Marathon gelaufen in 2,45. Ich ernähre mich relativ gesund. Kann nicht sein. Er sagt, doch, ist leider so. Und war erstmal so ein kleiner, okay. Und jetzt?
Aber wie bist du damit umgegangen in dem Moment?
Ich glaube, die erste Woche war schon so ein bisschen Schock und so ein bisschen ungewiss. Was kann ich jetzt noch? Was darf ich nicht mehr? Muss ich jetzt meine so sportlichen Projekte und Aktivitäten zurückfahren? Kann ich wieder Marathon laufen? Ich habe mich damit da nie beschäftigt zu dem Zeitpunkt so wirklich ernsthaft. Habe auch, meine Werte waren wirklich sehr, sehr hoch, die Blutzuckerwerte. Und habe in den ersten 1, 2 Wochen, 3 Wochen erstmal wirklich zugesehen, dass ich mich ernährungstechnisch extrem zusammenreiße und extrem umstelle. Hatte so kleine Panik. Mein Gott, ich kann nie wieder Pizza essen. Meine Lieblingsspeise. Was geht los? Meine Freundin saß auch am Abend pro Tisch und hat nur gesagt, oh mein Gott, was wird es jetzt nur noch Gemüse geben? Und
Scheiße, wir müssen gesund uns ernähren. Kacke.
ja, und ich so, na, schauen wir erst mal, aber die Werte müssen runter, die müssen wieder ins Normale oder Richtung Normal kommen. Aber ich habe dann schnell gemerkt, es ist alles noch möglich und Sport tut dir gut und die Werte sind besser über tägliche Aktivität und dann kam ein bisschen Ruhe rein. Und deswegen gab es dann auch diverse Projekte, die wir angegriffen haben in den letzten Jahren mit Fahrradtouren über mehrere Wochen mit Bikepacking. Durch Norwegen, durch französische Alpen überqueren, oder Mont Blanc mit Skitouren besteigen innerhalb von 2 Tagen zum Beispiel.
Warte mal, das hast du jetzt alles in dieser Zeit gemacht, wo du nach Diagnose? Natürlich, mein Fehler.
Also in dem Jahr der Diagnose hatten wir geplant, schon im Vorhinein, dass wir gerne mal den Mont Blanc machen würden zum Skitouren. Und dann bin ich im Prinzip im Mai, 17. Mai 2024, standen wir auf dem Mont Blanc oben mit 60 Zentimeter Powder, Schnee und Sonnenschein und waren ziemlich müde nach 10 Stunden Aktivität und 4.800 Meter Höhe. Aber es ging. Und
Nur du und deine Freundin.
plus ein Guide. Also wir haben einen Guide
Ja,
genommen. Wir sind
geil, geil.
jetzt alpin technisch, klettertechnisch oder so, sicherungstechnisch nicht so extremst erfahren, dass man so ein Projekt selbst macht. Dafür ist der Berg auch zu gefährlich, finde ich. Aber
Okay.
ja, das waren wir drei.
Respekt an deine Frau, Maschine.
Ja, sie ist eine brutale Maschine, was Skifahren zumindest speziell angeht. Also sie macht mir im Skifahren, was so Skitouren und Freeski-mäßig angeht, einiges vor, was das Skitechnische und Abfahrtmäßig angeht. Das ist
Ein
sehr
High Five
witzig.
in den Hintergrund.
Ja,
Sehr cool.
großes High
Sehr, sehr
Five.
cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, krass, oder was du da reißt. Also meine lieben Zucker-Junkies da draußen, vor allem an die Frischlinge, orientiert euch immer klar, jetzt nicht so an die Extreme, aber ihr seht einfach sofort, es ist halt doch alles machbar. Man muss sich halt irgendwie überlegen, okay, wie geht was, wie reagiert mein Körper? Und ich glaube, Carlo, du hast ziemlich, es fühlt sich so an, ziemlich schnell den Dreh rausbekommen. Bezüglich, okay, Bewegung tut mir gut und Essen dann, wenn man weiß, wie auch, weil es klingt ja echt, du hast relativ gefühlt jetzt extrem schnell die Kurve bekommen.
Teils ja, würde ich sagen. Es gibt natürlich, glaube ich, so wie für uns alle mit der Diagnose, mit der Herausforderung, Situationen, Tage, Wochen, wo es nicht so einfach ist. Mont Blanc zum Beispiel, zumindest die Tour, waren meine Blutzuckerwerte sehr interessant und sehr stabil. Da waren sie lieber dann die Tage danach, zum Beispiel interessanterweise in der Regenerationsphase, auf einer extremen Achterbahn, weil der Körper, glaube ich, einfach mega gestresst war. Und dann gibt es wieder Touren wie diese Alpenüberquerung auf dem Fahrrad, wo der eine Tag ist super, der andere Tag ist alles hoch, der andere Tag kämpfst du mit Lows, musst gegensteuern. Frankfurt-Marathon letztes Jahr hatte ich eher hohe Werte, die jetzt dann vielleicht von der Performance ein bisschen dagegen gespielt haben, wo ich nicht so weiß, warum, weil ich eigentlich Insulin gespritzt habe, in dem Maß, wie ich es normalerweise mache. Vielleicht war es zu viel Ernährung davor. Ja, aber es geht. Also man lernt seinen Körper, denke ich, über den Sport auch extrem kennen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Vorteil, dass ich über viele Jahre Leistungssport gemacht habe. Im Ausdauerbereich auch und einfach sehr gut weiß, wie es mal, welche Signale mein Körper an mich sendet. Und ich glaube, das ist auch für alle Neulinge oder für alle Leute, die vielleicht noch nicht so viel Sport gemacht haben, einfach auch ein guter Takeaway, dass man über Sport und über Aktivität seinen Körper sehr, sehr gut lernen kann zu handeln und einzuschätzen. Das wäre so ein bisschen meine Message eigentlich auch.
Hast du für dich, also kann man es pauschal sagen, so ein kleines Patentrezept, wo du sagst, okay, hier habe ich jetzt vor, also wir gehen jetzt mal in den Ausdauersport, wo du sagst, jetzt mache ich mal Attacke. Hast du da so für dich persönlich so ein kleines Patentrezept entwickelt? Wobei, Disclaimer für da draußen, Diabetes ist nicht gleich Diabetes, das können wir nicht eins zu eins machen, jetzt das ganze Handling, aber hast du für dich persönlich etwas gefunden, wo du sagst, ja, erstmal pauschal bereite ich mich auf einen Wettkampf oder auf eine Langdistanz oder auf extreme körperliche Tätigkeiten, bereite ich mich so und so vor. Hast du da irgendwas?
Ich würde jetzt noch kein Patent sagen. Ich bin da noch immer am Herausfinden, ein Stück weit. Weil
Nimm uns
dieses
mal
Jahr
mit.
bin ich einen Marathon in Mai gelaufen, daheim in Thüringen, im Trailbereich eher, wo ich wusste und die Sicherheit hatte, wo und wann gibt es Ernährungsposten? Wo gibt es Essen? Wo gibt es Getränke? Ich glaube, diese organisatorische Vorbereitung ist ein wichtiger Punkt, dass man weiß, da und dort nach der und der Zeit gibt es nochmal einen Verpflegungsstand, weil das gibt dir irgendwo eine mentale Ruhe, dass du weißt, gut, da Da kann ich nachfüllen an Energie, wenn nötig. Und die Tage davor wirklich probieren über gute Routinen, gute Schlaf, zumindest eine Woche davor beginnen zu probieren, den Pegel oder den Glukosewert da einfach in ein sehr gutes, stabiles Niveau hineinzubringen und ein bisschen, wie will ich sagen, disziplinierter sein als vielleicht normal.
Okay. Ja, Disziplin ist nicht schlecht. Man muss ja nicht gleich richtig reinhauen und dann hoch und runter fahren mit dem Blutzucker, wenn man
Ja.
irgendwas Größeres vorhat. Okay, okay,
Ja,
okay.
und dann über so eine Woche natürlich so ein bisschen eher Mikrodosing, Carb-Loading im Verhältnis zu normalen Menschen. Das, glaube ich, ist so ein bisschen mein Key gewesen, die letzten Male jetzt, dass ich gesagt habe, okay, normaler Person isst einen riesengroßen Teller Pasta die letzten 3 Tage jeweils davor. Ich habe schon eher dann probiert über viel Gemüse, Ballaststoffe und dann Mikrodosing, Carbohydrate, die Speicher auf eine gewisse Art und Weise vorzubereiten. Und am selben Renntag oder Belastungstag eher vorsichtig sogar umzugehen und sich bewusst zu sein, die Tage davor habe ich die Speicher voll gemacht.
Jetzt ist es ja jetzt nicht alles so Kinderfasching, was ihr zwei da so macht. Oder auch das jetzt mit dem Marathon. Ich verkrafte das noch nicht mit diesen zwei Stunden, was waren es, 45, oder?
Ja, 2,45.
Ja.
Aber es ist ja auch
Und,
interessant, es gibt ein
ja.
gesamtes, das habe ich jetzt letztens erst gelernt. Es gibt ja auch ein Fahrrad-Pro-Tour-Team, das nur aus Diabetikern besteht.
Ja,
Ich
ja,
weiß nicht,
ja,
ob das
ja,
so bei
ja.
dir auf dem Podcast gehört habe oder
Ja,
von den
das habe ich
Freundinnen gleichzeitig fast.
mit dem
Also die.
Olli. Ja, das sind
Ja.
alles, die hängen alle an der Nadel. Ja.
Also die sind ja
Au,
richtig krass drauf.
ja, aber ey, nimm
Also.
dich, ne, nicht in den Schatten stellen jetzt, mein Lieber. Also die
Ja.
Biken, die sind auch
Okay.
hardcore, aber du bist auch hardcore. Alles cool. Und deine Frau ist super hardcore. Und
Ja.
jetzt. Ich habe das jetzt mal kurz nachgerechnet. Nur, dass ihr mal da draußen ein Gefühl kriegt. Alle, die ihr mal zum Spaß auf dem Laufband wart und ihr habt dann gedacht, haha, lustig, 10 km/h, ui, ist das schnell. Das ist aber noch nicht die Endgeschwindigkeit, die der Carlo gerannt ist. Korrigier mich, ich habe jetzt mal einfach nur eingegeben, Pace, Marathon, 2,45er Zeit. Ist
Müssten
das
15,6
wirklich
sein, oder?
15, irgendwas km/h?
Ja, 15,4 oder 0,6, glaube ich, sind es, oder?
Ja, 15 ist schon scheißegal, Leute. Das ist schon echt eklig.
Etwas in der Richtung, ja.
15, weißt du? 15. Ey, und dann 2 Stunden 45. Irre. Und dann als Diabetiker, natürlich weiß ich, dass das geht, aber dann betrachtet man halt einfach deine Diagnosezeit jetzt nochmal. Und da denke ich immer, ey, geilster Typ auf Erden. Ballert hier einfach mal so ein Ding durch. Und das heißt ja auch, meine Lieben, ist ja nicht so, dass Carlo die ganze Zeit auf der Couch saß und sagt, ah, okay, 2 Jahre gewartet, das mache ich Marathon, sondern du trainierst dafür, du machst deine Sprints, deine Intervalltrainings und, gehst noch irgendwelche Berge hochkrapseln. Irre, weißt du? Und deswegen feiere ich das. Und wenn ich das einfach
Danke.
höre, es geht bei mir noch nicht in den Schädel rein. Also wie hoch
Ja.
war denn du sagst, beim Marathon war dein Zucker relativ weit oben?
Ja, ich meine, in dem Jahr von der Personal Best war es gar nicht so schlimm. Da habe ich es sehr gut getroffen mit der Vorbereitung. Ein bisschen zufällig, glaube ich.
Mhm.
Da war ich so bei. Ah, nee, bei. Sorry. Falsch, mein Fehler. Die Personal Best war direkt vor der Diagnose. Aber letztes Jahr war es ein bisschen hoch. Da bin ich 2 Stunden 55 gelaufen. Da war ich bei um die 16 während des Laufs. Das war nicht so super.
Oh, okay.
Habe auch im Laufe des La also ich bin halt gestartet und davor gecheckt und da war ich rund 8. Dachte ich, okay, wird ein super Tag. Dann war es ein bisschen kalt, es war ein bisschen Wind, es hat ein bisschen geregnet in Frankfurt. Hab zwischendurch, glaube ich, einfach zu viel gegessen und dann hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. Vielleicht war Insulinzugabe an den Tag auch dann ein bisschen zu vorsichtig, dass es nicht verarbeitet werden konnte an Carbohydraten, was ich reingehauen habe. Aber jetzt im Mai zum Beispiel zum Rennstrecklauf daheim, zu diesem Marathon im Trailbereich, lag ich in einer stabilen 6,5er, 7er Region.
Ui, okay,
Und
krass.
da weiß ich, funktioniere ich sehr gut. Und da habe ich auch vom Fueling oder vom Ernährung zu mir nehmen, ist einfach nicht übertrieben, einfach regelmäßig, Step by Step, was genommen an Type Riegel und kleine Gelzuschüsse ab und zu.
Krass, sehr, sehr cool. Also Hammer, also ihr seht, ne, Körper kennenlernen, Belastung kennenlernen, wie reagiere ich auf Futter, was macht mein Blutzucker und so weiter. Und ich würde pauschal sagen, Carlo, wer regelmäßig sich bewegt, regelmäßig Sport macht, ob es jetzt Hardcore-Sport ist oder leichter Sport, hat definitiv eine positive Auswirkung auf den Blutzucker. Und jetzt kommt das Geile, auch wenn
Absolut,
wir mal
absolut.
irgendwie Müll essen, ist es definitiv ein anderes Feeling im Körper, weil es wird anders verarbeitet, als wenn du halt auf der Couch rumliegst und den Scheiß frisst, dann ist es halt noch böser. Also das habe ich, wo ich so einen Test gemacht habe mit Bodybuilding, da war das Ultra, was ich an gegessen habe und trotzdem ist nicht alles eskaliert, ja, weil der Körper einfach das weggesaugt hat, wo ich gesagt habe, wie denn? Aber ja, und das, du beweist es ja,
Das,
ein
genau, das, die,
Hardcore-Ding, ja.
dieses, ja, also dieses Phänomen, das sehe ich an mir selber. Durch meinen Job als Trainer im Skispringen bist du natürlich viel unterwegs und diese Reisetage sind eine brutale Herausforderung für mich. Da habe ich zum Beispiel noch gar kein Patent gefunden. Viel im Auto sitzen, 6, 7 Stunden Autofahrten oder Flugreisen Richtung USA, Japan, Norwegen oder weiß der Geier wohin. Die Tage sind sehr schwierig für mich. Und da ist es meistens dann auch über die Wochenenden mit Wettkämpfen nicht so einfach, Zeit zu finden, selbst aktiv zu werden. Und dann merke ich sehr, sehr schnell, ich muss mich wieder bewegen endlich. Und wenn es nur 30 Minuten mal sind zum Joggen oder zum Skilaufen kurz am Abend, den inneren Schweinehund dann nochmal zu überwinden nach vielen Stunden auf Arbeit. Das macht so viel aus und es, wie du sagst, es tut dir so gut und dann kannst du dich fast einmal mal wieder auch ein bisschen belohnen, ein Stück weit viel easier mit etwas, was du eigentlich davor mal mochtest, aber vielleicht nicht mehr zu dir nehmen solltest in gewissen Maßen.
Ja.
Und da denke ich, ist halt, ja, wie du sagst, der Sport, das, die Regelmäßigkeit hilft mir brutal, einfach die Werte oder mein Gesamtkörpergefühl in einen unglaublichen Wohlfühlmodus zu versetzen.
Ja, ist der Beweis, Karl, oder? Das ist gerade voll der Beweis. Sportmodus an, Körper sagt, ess, was du willst. Sportmodus aus, ups. Aber nicht schlecht. So, du kannst natürlich, also mit dir könnte ich jetzt, glaube ich, Stunden über verschiedene Themen reden und ich würde die ganze Zeit nur noch staunen. Ich weiß ja aber, ihr plant ja zusammen jetzt so eine Bike-Tour. Jetzt holt uns mal ab, was ist A Bikepacking oder wie das heißt? Und was macht ihr oder was plant ihr jetzt gerade?
Also Bikepacking, ich denke, einige wissen es schon, andere nicht so sehr. Wir reisen mit einem Travelbike, mit einem bisschen halb Rennrad oder Straßenrad, halb Mountainbike mit Gepäck drauf, haben unser Zelt dabei, unsere kleine Küche dabei, ein paar Wechselklamotten, bisschen Reserveessen zur Sicherheit, Flickzeug und so weiter. Und reisen dann über mehrere Wochen, normalerweise die letzten Jahre in unseren Urlaub einfach verschiedene Länder ab. Wir haben, wie gesagt, Norwegen die Küstenstraße lang gemacht. Jetzt letztes Jahr haben wir die Alpen überquert von Genf nach Nizza. Und da kam uns so die Idee, hey, das geht ja, trotz dass wir 20 Kilo extra Gepäck auf dem Fahrrad haben. Und trotz dass wir krasse Berge hochfahren wie Galibier und solche Tour de France Dinger,
Okay.
kam uns dann so die Idee am Ende, hey, das war ganz cool, das geht. Lass uns doch noch mal in ein Land gehen, wo man nicht so normalerweise hinfährt. Und da habe ich meine Freundin halt gefragt, ja, was schwebt hier gerade vor? Hattest du gerade hier voll in der Hypoxie in der Höhe oder was ist los? Und dann sagst du so, Ja, ich habe da sowas gesehen über diesen Pamir-Highway in Tadschikistan nach Kirgisistan. Das wäre irgendwie cool. Und da dachte ich so, wow, Mädel, jetzt Respekt, wenn du das meinst. Ich meine, ich habe einen Kumpel, der das vor vielen Jahren gemacht hat schon mal, ohne GPS damals noch und so weiter. Und wusste, was so grob auf mich zukommt, aber nicht wirklich. Und da war aber so der Entschluss irgendwie gefasst, okay, das wird das Projekt für 2026. Und jetzt stehen wir, Datum heute 23.06., stehen wir 2 Tage vor Abreise mit dem Flieger nach Tadschikistan.
Okay, geil.
Und dann geht's
Ich
halt Tadschikistan, ja, das.
nagel dich danach nochmal für einen Podcast fest. Also das will ich wissen, wie das Ding
Gerne,
ausgegangen
gerne.
ist. Wie lange
Ja,
seid
das
ihr
wird
dann
spannend.
unterwegs?
Wir haben 5 Wochen geplant. Es ist geplant, dass wir nächste Woche Montag am 28. ist das, glaube ich, der Montag.
Montag, ja.
28. Juni, glaube ich, werden wir losradeln. Und wir müssten in Kirgisistan, in Osh, müssten wir am 31. Juli spätestens sein. Also wir haben grob 5 Wochen für 1400 Kilometer mit circa 20.000 Höhenmeter. Sagen jetzt vielleicht einige so, ja, ist ja alles okay, schön und gut. Ist jetzt ja nicht so wahnsinnig über 5 Wochen. Für manche ist es, glaube ich, auch völlig relaxed. Aber die Sache dort ist, es ist halt die zweithöchste Hochebene der Welt, soweit es mir richtig bekannt ist. Also wir sagen, wir fahren da halt Fahrrad zu vielen, vielen Kilometern auf 3000 Höhenmeter und höher. Der
Oh.
höchste Pass ist, glaube ich, auf 4600.
Okay,
Ähm,
okay. Das wird jetzt
und,
aber spannend.
und ähm, ja, das wird spannend, glaube ich, ernährungstechnisch, es wird
Ja.
spannend, klimatechnisch.
Es wird spannend, Akklimatisierung. Wie habt ihr das geplant?
Wir starten natürlich in Dushanbe. Dushanbe liegt meines Erachtens bei circa 1000 Meter über Meereshöhe.
Okay.
Und dann haben wir, glaube ich, 350 bis 400 Kilometer erstmal von 1000 Meter, wo wir dann gradweise hoch Richtung 2.500, 3000 Meter klettern.
Okay, also
Über
langsam,
mehrere
weil
Etappen, ja, über 8, 9, 10 Tage wahrscheinlich. Werden auch mal eine Pause machen, uns mal die kleineren Städtchen anschauen, um ein bisschen Kultur mitzunehmen natürlich. Und mal auch einen Ruhetag zu haben, dass der Popo nicht mehr so weh tut vielleicht. Und dann geht's halt im Hauptteil der Reise für circa 10 Tage, denke ich, hoch auf die Hochebene, wo wir uns eben bei 3000 bis 4600 Meter bewegen werden. Auf bisschen schwierigeren Untergrund und Straßen, als man in Europa, sage ich mal, gewohnt ist.
Krass. Krass, krass, krass. Also vor allem das mit der Höhe. Also ich war vor, das war glaube ich vor der Eiszeit, bin ich durch die Kordilleren gewandert in Peru und habe so ein paar Bergchen gemacht. Also Bergchen, ja, so Pässe. Und da haben wir uns davor auch angefangen zu akklimatisieren und haben dann auch wirklich Höhentest gemacht, damit wir merken, wie das ist, wenn der Schädel sagt, es ist nicht gut. Einfach, die wollten uns zeigen, welche Symptome kriegen wir, dass wir das erkennen, lernen. Und dann sind wir, ey, das war, also, da habe ich auch gedacht, boah, Kacke. Also, wenn du nämlich dann so einen Anstieg machst und du hast es nicht gemacht, hast du da oben echt, macht es keinen Spaß mehr. Und Respekt, okay. Und weißt, und
Ja, ich
dann,
glaube
ich
es.
bin ja gelaufen, ihr habt ja ein Fahrrad und drückt ja dann noch mehr Kilo durch die Gegend und hechelt euch einen ab. Und dann denke ich halt, wenn du dann oben versuchst, nach Luft zu schnappen, ja, ui.
Ja, ich
Das.
denke, wir haben zum Glück jetzt ein bisschen Vorerfahrung, zumindest mit dieser Skitour Mont Blanc oder auch trotzdem französische Alpen, bewegt man sich ja auch im Höhenbereich von 2 bis 2.500 Meter. Und mit dem Gepäck ist der Vorteil, finde ich, man ist eh relativ langsam unterwegs. Es ist nicht wie, dass man eine Tagestour macht und damit ein Rennrad so ein Ding innerhalb von einem Tag 100 Kilometer abreißt. Wir werden da wahrscheinlich eher zwischen 50 und 70 Kilometer am Tag ruhig uns vorwärts bewegen. Und dann geschieht die Akklimatisierung normalerweise ein bisschen vorsichtiger. Und
Ja.
wir wissen natürlich auch ein bisschen, auf was wir achten sollten. Es wird sicherlich, wenn es der Tag sein sollte, wo einer von uns beiden Kopfschmerzen bekommt oder sich nicht gut fühlt, müssen wir halt einfach darauf reagieren und vernünftig sein. Dessen muss man sich einfach mental bewusst sein und ein bisschen vorbereitet sein. Dann denke ich, geht das schon.
Sehr, sehr, sehr cool. Okay. Ja, vor allem danach habt ihr ein ultra geiles Höhentraining hinter euch und habt natürlich dann so richtig Bums in den Beinen. Ich glaube, danach habt ihr danach einfach zum Spaß irgendwas gesagt, okay, komm, lass mal uns danach unten irgendwas auf den Tausender einfach mal nochmal richtig rocken. Oder wenn ihr zurückkommt, habt ihr da was vor, das auszunutzen?
Also ist jetzt eher unbewusst von meiner Seite geplant. Ich habe mich für meinen ersten Ironman Halbdistanz, also 70,3, angemeldet in Leipzig im August, am 21. August, glaube ich.
Du bist ja echt einer. Ist ja irre.
Das wäre meine erste Distanz in dem Bereich. Da sollte das natürlich absolut vom Vorteil sein. Ein bisschen Bums in die Beine haben von extra Gepäck, was man nicht mehr hat. Bisschen extra Sauerstoff oder ein bisschen extra rote Blutkörperchen von dem Höhentraining so gesehen. Kann spannend
Geil, echt.
werden. Kann ich dir dann von
Ja.
erzählen, wenn wir uns widersprechen, beziehungsweise spätestens in Hinterzarten zum Skispringtreffen im
Ja,
September.
genau. Also wir tun ja jetzt schon alle leid auf der Laufstrecke, wenn du vom Bike runter gehst. Also erstmal tun die mir leid, wenn du aufs Bike gehst. Schwimmen ist ja jetzt mal Gleichstand, ne? Ein bisschen krabbeln mit den Ärmchen.
Ja,
Aber
Schwimmen wird ein bisschen schwierig zu üben da oben auf jeden Fall, aber das
ja,
müssen wir einfach auf reines Talent machen.
da ist ja noch nicht wirklich viel Beine. Die Beine solltest du ja irgendwie schonen und nicht rausballern. Aber auf dem Bike wird es dann schon echt spannend. Und spätestens auf der Laufstrecke kannst du Taschentücher eigentlich schon verteilen, wenn du vorbeirennst,
Ja, hoffe mal. Ich muss ehrlich sagen, in meinem letzten Triathlon, normalen Triathlon, den ich vor vielen Jahren gemacht habe, da dachte ich auch, ah, okay, kommst vom Fahrrad runter und laufen kannst du, das geht schon irgendwie. Also ich habe noch nie so schlechte Laufbeine gehabt. Ich habe gedacht, ich habe laufen verlernt, weil ich es einfach
Hast
nie trainiert habe, diesen Übergang.
also,
Ich bin
ja.
völligst blauäugig reingegangen.
Wenn du
Aber das habe ich
natürlich,
jetzt
ja, das hast du
mal
gelernt, das
gemacht.
finde ich gut.
Jetzt habe ich es mal gemacht,
Ja.
zumindest davor. Und
Also, Fehler ist, wenn man es halt nie gemacht hat, dass man halt beim Biken sich einen wegdrückt. Du musst halt einfach aufteilen. Beim Schwimmen machst du dir, ich sage immer, beim Schwimmen machst du dir die Arme platt und beim Fahrradfahren machst du dir die Beine fürs Laufen warm und dann, wenn du halt diesen Übergang schaffst, wie viel Energie drücke ich beim Fahrrad rein? Weil am Ende hast du die Wackelpuddings und dann musst du halt dann gucken, dass du dann nicht überpacest, ne? Und bei dir, ich möchte gar nicht wissen, wie du. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht schaffen, aber ich würde unglaublich gerne sehen, den Wechsel vom Rad zum Laufen, um zu gucken, wie du wegrennst, ja? Um dir nachzubrüllen und sag, langsam.
Ja, genau. Das ist immer
Ja.
das Problem. Das ist genau die Herausforderung, dass es nicht zu locker laufen lässt auf einmal.
Ah, ist so cool,
Aber
aber unglaublich, echt. Habt ihr vor, wie heißt denn das? Das habe ich, ich habe mal, ist einer mit seiner Frau, haben die auch so eine Expedition gemacht mit einem, ich sag jetzt mal Jeep oder so ein, also so ein Outdoor-Autobus, wie die Dinge auch immer heißen. Und da gibt's mit P fängt es an. Ja, da können die ganzen Leute, die Bock haben, auf deiner Reise dabei zu sein, Bilder zu sehen, können
Polar
Kommentare.
Step.
Ja, dank Polar Step, genau. Macht ihr
Ja.
sowas?
Ja, das haben wir geplant. Haben wir gemacht die letzten Jahre auf jeden Fall.
Oh.
Den Link kann ich auf jeden Fall noch teilen, wenn du Lust hast, natürlich.
Genau, bitte, bitte, ja. Den würde ich in
Gerne.
die Shownotes packen.
Ja.
Und also das unbedingt, das hätte ich auch Bock drauf, ja. Dann
Ja, habe
lade
ich
ich mir sogar
vorgestern
mal wieder runter.
angefangen. Du
Ah,
kannst ja auch schon die
schön.
Route davor planen, habe ich schon geplant jetzt da drauf auch. Den Link sollte es so gesehen dann schon geben, kann ich dir definitiv noch rüberschicken. Wir werden es
Ja.
probieren, so gut wie möglich zu machen. Es wird die Herausforderung natürlich sein, dort was dieses mobile Netz hergibt,
Ja,
etappenweise.
alles gut. Das hat
Aber
ja keine Prio. Also Prio hat erstmal
Worst
euer
Case
Spaß.
kommt's danach.
Ja, genau. Und wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also alle, die Bock haben,
Absolut.
einfach verfolgen und dann ist gut. Aber ich finde es cool. Und ich freue mich schon auf den Nachbericht, ja, mit dir. Das ist richtig,
Ja.
richtig, also Riesenrespekt. Also
Ja,
Riesenrespekt,
danke.
Carlo. Geile Sache. Und das,
Ja,
weißt du, 2 Jahre Diagnose und du haust Sachen raus, wo andere dann gefühlt 10 Jahre machen, ja. Irre. Sehr schön.
ja, ich denke, das ist aber wirklich das, was du ja vorhin noch mal gesagt hast. Okay, wie hast du das erstmal aufgenommen nach der Diagnose? Wie gesagt, am Anfang war es ein bisschen, oh, was kann ich jetzt noch? Und irgendwann ist bei mir so dieser Schalter einfach umgefallen. Naja, die Frage stellt sich gar nicht.
Sehr
Einfach
schön.
weitermachen und warum soll ich mich jetzt kurz treten bei Sachen, die ich gerne mache in dem Bereich, die mir, wo die ja eigentlich, wo man auch sicher ist, dass sie gut für dich sind. Und deswegen war dann einfach weiter ranklotzen und laufen gehen, Radfahren gehen, wandern gehen, macht das, was ihr Bock drauf habt, Tennis spielen, nicht Sand den Kopf stecken, genau, Kopf in Sand stecken. Sondern einfach weiter.
Ja, mega. Carlo, das ist schon mega geiler Schlusssatz. Wir haben unsere Zeit auch ganz gut gefüllt. Hab ich jetzt, klar kannst du kannst jetzt reden stundenlang. Ich gehe einfach irgendwie schlafen und morgen höre ich, dass du immer noch redest. Aber habe ich jetzt irgendwie so was Bahnbrechendes, Wichtiges vergessen, dich zu fragen, wo du sagst, dass irgendwie zu dem ganzen Thema Diabetes, Reisen, Extremsport, Einstellungen und so weiter, egal was, habe ich jetzt irgendwas noch vergessen, wo du sagst, dass, ah, eigentlich wollte ich das noch sagen, aber der hat mich das ja gar nicht gefragt.
Ich glaube, wir sind erstmal ganz gut angeschnitten. Ich glaube, die sehr interessanten Sachen kommen dann in dem Moment, wenn wir uns hoffentlich widersprechen, nach der Reise.
Ganz
Weil
gewiss.
die größten Fragezeichen, die ich mir momentan stelle vor der Reise und die mir wirklich auch ein paar Gedanken in den Kopf setzen, so ist Ernährung dort in diesem Typland, also Tadschikistan, Kirgisistan, es ist eher Infrastruktur ist nicht so üppig vorhanden. Wie wird das der Körper tackeln? Und da freue ich mich schon drauf, euch das zu berichten. Und ich gehe aber sehr positiv eigentlich daran, denke, es gibt Leute dort und die sind wohl auch alle sehr herzlich. Und dann gibt es immer Möglichkeiten, diese Geschichte bravourös durchzuführen.
Sehr cool. Ich freue mich definitiv auf diese Geschichte. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich irgendwas sehe in Polar Steps. Und ich danke dir unglaublich, dass für deine ganzen Stories, die du eigentlich schon in so kurzer Zeit ja irgendwo erlebt hast, dieses ganze Making-of trotz Diabetes. Geil, einfach nur geil. Du bist einfach immer der Beweis dafür, dass ich sage, Jungs und Mädels da draußen, ja, es ist scheiße. Wir würden alle gerne unseren Diabetes abgeben, geht aber aktuell noch nicht. Also gucken, wo ist das neue Ziel, was wollt ihr immer schon machen oder was wolltet ihr eigentlich machen? Und dann guckt euch einfach mal ein bisschen um und dann findet ihr einen Carlo und sagt, ja krass, okay, gut, geht also doch. Und dann schreibt ihr dem Carlo oder anderen, die ihr seht und
Gerne,
ihr werdet
gerne.
sehen, alle werden euch helfen.
Absolut, hoffe ich doch.
Ja, bestimmt.
Nein, war mir eine Ehre. Vielen Dank für die nette Zeit, definitiv auch von meiner Seite. Und toi, 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 alle da draußen.
Ja, genau, toi, toi, toi. In diesem Sinne, Carlo, maximalen Rückenwind, wenn es bergauf geht. Und
Ja.
unglaublich schöne Zeit, geilste Erlebnisse, viel Abenteuer. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns danach wiederhören. Und ja, ich feiere euch mega. Und ein High Five an deine Frau.
Dankeschön. Ich mich auch. Richtig
Dann,
aus.
das bitte ich darum. Und jetzt noch eine schöne Zeit in Slowenien. Ist ja relativ kurz, dann geht es ja schon los, aber genieß es noch.
Mach
Und
ich.
ja, dann bis bald nach deiner Tour. Irgendwann, irgendwo werden wir uns dann wieder online treffen.
Dankeschön. Danke,
Bis
danke. Dir
dann.
auch noch einen schönen
Ciao.
Abend. Ciao.
Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Zuckerjunkies Podcast gefallen hat, klick auf Abonnieren und bleib am Ball. Du kennst sicher jemanden, der das hier auch feiern würde? Teile es einfach weiter. Und hey, ein bisschen Sternglanz auf Spotify oder Apple schadet nie, denn das hilft uns, noch mehr Diabetiker zu erreichen. Wir hören uns. Bis bald bei den Zuckerjunkies.